Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk Mutmacher. Heute habe ich den Ingo zu Gast. Ingo, vielleicht erzählst du erstmal, wer bist du eigentlich außerhalb deiner diversen Krankheiten?
Oh. Ja, also ich bin der Ingo, bin 54 Jahre alt, bin verheiratet, zwei Söhne, 20, 22, bin mit meiner Frau schon sehr, sehr lange zusammen, Gott sei Dank. Die haben mir auch sehr gut geholfen in meinem Leben jetzt, mit meiner schwierigen Phase. Die war sehr 13, schön. Ich war 15, seitdem sind wir zusammen, wo ich sehr stolz drauf bin.
Ja, das kannst du auch sein.
Ja.
Was hast du beruflich gemacht?
Beruflich, ja, ich habe angefangen mit einer Ausbildung als Maurer. Die habe ich erfolgreich abgeschlossen. War dann ein paar Jahre in dem Betrieb, habe dann gewechselt, habe mich dann hochgearbeitet zum Vorarbeiter, Polier. Und dann irgendwann, auf gut Deutsch gesagt, hatte ich die Schnauze voll, habe dann selber eine Firma gegründet, die ich auch 15 Jahre erfolgreich gemacht habe, bis ich dann meinen Herzinfarkt hatte leider und habe dann jetzt alles aufgeben müssen, aus gesundheitlichen Gründen dann halt.
Ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Erzähl mal von dem Herzinfarkt. Das kommt ja immer sehr plötzlich und unerwartet.
Sehr plötzlich. Vor allen Dingen, als Schlimme war, ich habe nichts gemerkt. Ich habe vorher, habe ich gearbeitet, 12, 14 Stunden, bin Fahrrad gefahren, habe vorher Volleyball gespielt, war sehr aktiv. Und ja, dann über Weihnachten, dann habe ich, glaube ich, mal gesagt, ich weiß das leider nicht mehr alles so. Ich weiß das nur vom Erzählen her, dass ich mal so geäußert habe, oh, mir ist aber komisch, mir ist schlecht oder so. Und ja, dann haben wir noch Weihnachten gefeiert, Silvester. Dann habe ich so gedacht, okay, da hast du halt viel gegessen, halt viel getrunken.
Ist jetzt ein Jahr her, ne?
Am 4.1. hatte ich den Herzinfarkt. Und und dann irgendwann so kriege ich Sodbrennen. Und dann bin ich noch zu meiner Frau hingegangen. Zum Glück war die zu Hause.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ich habe so und so brennen. Ich sage, ich glaube, du musst in den Krankenwagen rufen. Ich glaube, ich kriege einen Herzinfarkt. Ja, in dem Moment bin ich dann auch schon umgefallen und war sozusagen direkt tot. Also Herzschlag war weg, alles. Natürlich hatte meine Frau richtig Panik.
Ja.
Hat meinen Sohn dann angerufen. Der war bei Freunden direkt im Dorf, also der war innerhalb von 2-3 Minuten da. Der hat mich dann reanimiert. Zum Glück hat er die Ausbildung bei der Polizei gemacht gehabt mit Reanimation.
Also deine Frau hat bis zu dem Zeitpunkt noch gar keinen RTW gerufen, sondern war erstmal so in Panik und hat nur deinen
Panik,
Sohn angerufen.
Panik, voll in Panik. Und dann hat mein Sohn mich dann wiederbelebt. Da kam mein Nachbar noch, der Mario, rüber.
Nimm dir die Zeit,
muss
die du brauchst.
Kurz schlucken. Er ist bei der Feuerwehr und natürlich dann auch Ersthelfer. Und der hat dann mal auch so richtig durchgedrückt, Rippen gebrochen. Und bis dann der Krankenwagen kam, ja, und dann haben die an mir rumgewerkelt. Und dann, da musste ich über Dach noch rausgetragen werden im Krankenwagen. Und ich weiß es nur vom Erzählen, ja, natürlich alles war weg, ne? Dann haben die mich hier nach Viersen gebracht, ins AKH, die mir auch heute Leben gerettet haben, Gott sei Dank. Und dann kam natürlich im Krankenhaus auch nochmal fünfmal Reanimation. Ich bin also noch fünfmal weggekippt, längst waren 6 Minuten. Und dann ist der Chefarzt eigentlich schon rausgekommen und hat zu meinem Sohn und meiner Frau gesagt, tut uns leid, der Kübner ist verstorben.
Oh mein Gott.
Und ein Arzt, der hat mich dann wieder zurückgeholt, Gott sei Dank. Ja, und dann lag ich erstmal Koma. 2 Wochen, 2,5 Wochen, glaube ich.
Ich sitze hier dir gegenüber mit offenem Mund, weil ich bin total erschlagen von dieser Geschichte. gerade wie du so angefangen hast zu erzählen, ich habe gedacht, das wäre Weihnachten, ich habe ein bisschen viel zu viel gegessen, mir ging es nicht so gut, Sodbrennen. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass das ein Herzinfarkt sein könnte.
Ich ja auch nicht.
Aber du hast ja schon zu deiner Frau gesagt, ich glaube, du musst einen Krankenwagen rufen, ich glaube,
Ja.
ich kriege gleich einen Herzinfarkt. Also irgendwo musst du ja schon im
Ja, natürlich.
Hinterkopf gehabt haben, so, da passiert jetzt gleich was.
Ich hab's gemerkt, irgendwie so, man ist ja auch so, man hat ja auch Freunde, die auch schon Herzinfarkt hatten, leichten.
Ja.
Anzeichen sind halt Sodbrennen. Ne? Und ich hatte keine Schmerzen im Arm, nix und,
Irre.
aber ja, da kam so plötzlich dann, ich habe gesagt, ich halte jetzt nicht mehr aus, ruf an. Oh ja, und dann bin ich aber auch schon zusammengebrochen.
Oh mein
Ja.
Gott. Und die weiteren Reanimationsmaßnahmen, die waren alle am gleichen Tag? Oder hat sich das über
Alles,
mehrere Tage
nee,
verzögert?
alles am gleichen Tag noch. Ja.
Boah.
Ja.
Wie ging es deiner Frau und deinem Sohn in dem Tag?
Boah. Schrecklich. Schlimm.
Ja, das ist nichts, worauf man sich vorbereiten kann.
Absolut nicht. Ich glaube, für die war es auch richtig, richtig schwer. Heftig und, ne? Weil, ja, Papa ist halt
Ja.
der Starke.
Hat sich das Starksein für dich verändert im Vergleich zu vor deiner Erkrankung und heute?
Oh. Zeitlang war ich am Ende schwach. Konnte ich gar nicht mehr. Also hätte auch fast aufgegeben, weil wo ich wieder wach geworden bin aus dem Koma, ja, dann denkt man ja erstmal so, ich wusste gar nichts mehr, auch durch die 6 Minuten auch.
Ja.
Ich wusste ja eigentlich nicht mehr sehr viel. Also musste erst alles wieder langsam kommen.
Das ist
Und
mit
dann,
Sicherheit auch ein bisschen Selbstschutz vom Körper und vielleicht auch besser.
ja, dann hatte ich ja, wo ich im Koma lag, hatte ich ja dann noch Multiorganversagen. Und durch die ganzen Wiederbelebungen ist dann die Leber, da muss ich an die Dialyse, weil die Nieren nicht mehr mitmachten. Ja, und dann, ich glaube, nach 5 Tagen haben die dann noch eine Not-OP bei mir gemacht. Da musste dann die Galle raus und dann haben die mir auch den Stoma gelegt. Also
Ein
ist
Teil des
dann
Darms wurde entfernt.
genau und ja, habe jetzt ein Stoma halt.
Wie haben die Ärzte dich darauf vorbereitet? Also hast du überhaupt gewusst, dass die ein Stoma in der OP legen werden? Oder war das eine Überraschung,
Da
mit
lag
dem
ich
du
im
dann...
Koma.
Okay.
Und
Also die haben
dann bin
das
ich
alles gemacht, während du noch im Koma lagst.
alles gemacht, während ich im Koma gelegen habe. Da habe ich also nichts von mitbekommen.
Du hast dich nicht dafür oder dagegen entscheiden können.
Nein. Nein.
Wie lange lagst du im Koma?
Etwas über 2 Wochen.
Und wie
Ja.
ging es dann weiter, als du wach geworden bist?
Ja, da war der Schock groß. Na, ja, erstmal geguckt, was ist los mit mir? Ja, dann habe ich gemerkt, oh, was hast du denn da? Ne? Ja, und dann hat meine Frau mir hat dann alles erklärt. Und mein Sohn, wie das alles so gekommen ist, passiert ist. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich das noch gar nicht so realisieren können, was jetzt
Nee.
passiert ist. Und ne? Ja, habe, glaube ich,
Hast du.
erstmal nur noch geheult, geweint, war fertig.
Aber du warst noch da.
Ich war noch da, ja, aber es war sehr schwer für mich. Sehr, sehr schwer.
Hast du zu dem Zeitpunkt schon gewusst, was ein Stoma überhaupt ist? Kamst du damit zuvor schon mal in
Nein,
Kontakt?
nein, nee, überhaupt nicht. Ich wusste gar nicht, was das ist.
Das
Habe
heißt,
ich
du
auch
konntest
vorher noch
dich
nie
ja.
gehört oder,
Ja.
ne?
Du hattest ja gar nicht die Möglichkeit, ich sag's jetzt mal so doof, dich darauf einzustellen, dich vorher zu informieren, Angst vielleicht zu haben vor dem, was danach passieren könnte. Du warst einfach sofort in dieser Situation drin und musstest damit umgehen. Wie ist es jetzt mit dem Stoma? Wie hat sich dein Leben verändert?
Oh, ein schwieriges Thema. sehr schwer, sehr schwer. Also psychisch macht mich das sehr, sehr fertig. Weil ich habe auch seit der angelegt worden ist, nur Probleme gehabt, also richtig heftige Probleme. Kann ich gleich schon was zu erzählen. Weil mittlerweile habe ich auch einen sehr großen Prolaps.
Ja, das
Also
habe ich von ganz vielen Stoma-Patienten schon gehört, dass das ein
der
häufiges
Dünndarm,
Problem
der ist
ist.
jetzt schon bei 20 Zentimeter, hängt ja aus dem Bauch, aus der Bauchdecke raus.
Und das passiert beim Husten oder wenn sich Druck auf dich.
Sobald ich aufstehe. Wenn ich im Bett auf der linken Seite liege, dann kann ich ihn reindrücken und dann bleibt er auch drin. Und sobald ich mich dann aufsetze und aufstehe, fällt er direkt raus.
Das ist mit Sicherheit ein ganz komisches und unangenehmes Gefühl.
Sieht auch nicht sehr schön aus. Ist sehr, sehr unangenehm. Auch mit der Reinigung, mit der Stoma-Versorgung, weil viele Beutel, die sind nicht lang genug, weil der schon so weit raushängt. Ja, und dann natürlich die Schmerzen, ne? Ich habe ja so Schmerzen gehabt, also kann man sich gar nicht vorstellen. Also wirklich, ich habe sehr gelitten, sehr gelitten.
Was sagen denn die Ärzte dazu? Kann man irgendetwas dagegen tun, dass der Darm immer rausrutscht?
Da müsste ich eigentlich weit ausholen. Da müsste ich jetzt erstmal alles so ein bisschen erklären, was überhaupt passiert ist alles. Ich habe im Juni habe ich noch mal 5 Stents bekommen. Die hat der Professor Buffe mir eingesetzt im Helios. Dann haben die festgestellt, dass die Herzleistung immer noch sehr, sehr gering ist, so zwischen 34 und 38%.
Oh Mann.
Dann haben die Ärzte sich dazu entschieden, ich brauche dringend ein DPI mit Schrittmacher. Der ist dann auch eingesetzt worden. Und ja, ist auch eine ganze Zeit lang gut gegangen mit dem DPI. Dann habe ich eine Tascheninfektion bekommen. Das heißt, zum Krankenhaus, dann haben die geguckt, haben mich erstmal mit Antibiotika behandelt und dann wurde ihnen das alles zu gefährlich und dann bin ich vom AKH nach ins Helios rübergefahren worden und dann ist er mir sofort wieder entfernt worden, der Defi. Und ja, dann fing es eigentlich an mit dem ganzen Ärger so richtig. Dass der Arzt dann, der Oberarzt zu mir gesagt hat, oder der Chefarzt, ich weiß es jetzt nicht so ganz genau, er wird mir keinen neuen mehr einsetzen, weil ich eine Keimschleuder wäre, wegen meines Stomas.
Oh mein Gott.
Deswegen wäre auch die Tascheninfektion. So,
Wie
da muss ich
kann man
natürlich
so
erstmal,
etwas sagen?
habe ich auch der Ärztekammer gesagt, ich habe mich also auch beschwert, also auch bei dem Pfleger. Dann ging es aber weiter, dann nach 2 Tagen kam der Assistenzarzt zu mir. Nachdem ich den rausbekommen habe, macht das Pflaster ab und sagt, ach, sieht gut aus und geht und macht kein neues Pflaster drauf.
Und das,
Für mich,
wenn du gerade eine Sepsis hast? Also
ja,
es hörte sich für mich jetzt so an. Wenn du so viele Infektionen hast, dann ist es doch eigentlich
richtig.
eine Sepsis, oder? Da muss
Und
man
ich,
natürlich ganz besonders auf Hygiene und Reinheit auch achten.
weil ich ja auch eine Keimschleuder bin, nach Aussage des, na? Ja, bin ich zu meinem Pfleger gegangen. Der ist übrigens sehr, sehr nett und sehr hilfsbereit. Der hat direkt gesagt: Oh Gott, Ingo, warum ist da nichts drauf? Die kamen direkt mit 3 Leuten angelaufen, haben alles steril gemacht, wieder abgedeckt, ne? Und dann habe ich schon gefragt: Ja, ich sag, ich bin jetzt gekommen, weil ich hier, glaube ich, doof stehen habe. Ich sag, die sagen vorher noch, ich bin eine Keimschleuder und decken dann nicht ab. Also Katastrophe.
Glaubst du, da ist intern was mit der Kommunikation schiefgelaufen? Also es war ja jetzt auch ein anderer Arzt, der das Pflaster entfernt hat.
Ich habe im Nachhinein habe ich gesagt, man kann den Ärzten gar keinen Vorwurf machen. Ein Herzspezialist guckt nur aufs Herz, nicht auf den Menschen und nicht auf den Körper eines Menschen. Der hat den Stoma gar nicht gesehen, der hat gar nicht realisiert, was ich alles habe. Er hat nur nach die Wunde geguckt, hat aber nicht realisiert, dass ich ja ein Stoma habe, mit Fäkalien in Berührung komme und. Das hat er gar nicht realisiert oder gar nicht umgesetzt oder da mache ich ihm auch gar keinen.
Geschaut?
Hätte man machen können als Arzt, habe ich dann auch gesagt. Ne? Aber so ist es nun mal. Ich war lange in den Krankenhäusern und muss feststellen, die achten nur auf die Sache, die sie gerade machen, auf den Rest, wie es einem geht, psychisch, ob man schlecht drauf ist oder so. Das interessiert die ja gar nicht. Die interessiert gerade nur, so empfinde ich es bei den Ärzten. Nur schnell rein, aha, okay, alles gut, tschüss.
Weg. Deren Fachgebiet, ne?
Ja, genau. Da fehlt so das Menschliche und diese, ja, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Schwierig.
Dass man sich ein bisschen mehr mit dem, dass es nicht nur ein Objekt ist, was da gerade operiert wird, sondern dass man ein bisschen mehr schaut, was steht denn da noch hinter. Du hast ja jetzt gesagt, du bist schon mehrfach am Herzen operiert worden. Wie verändert sich ein Mensch?
Am Herzen nicht operiert. Also ich habe die Stents bekommen, habe dann den Defi bekommen, raus. Ne? Ja.
Wie verändert man sich, wenn man so viel schon durchgemacht hat? Das ist ja jetzt auch wirklich keine Kleinigkeit. Das ist ja wirklich etwas, was lebensbedrohlich ist.
Ja, natürlich. Man bekommt Angst, Angstzustände auch. Vor allem, wenn man alleine ist. Ne? Ich meine, für die anderen geht Leben weiter. Und halt, wenn man alleine ist oder mal Zeit zum Nachdenken hat, wie geht's weiter, was machst du jetzt? Da kommt ja alles im Kopf zusammen. Ich kann nicht mehr arbeiten gehen, weil es mir wirklich nicht gut geht. Existenzängste. Das ganze Leben ist eigentlich so sehr, sehr schwer geworden. Ne?
Das ist einmal auf den Kopf gestellt worden. Du bist richtig ausgebremst worden in dem
auf
Moment.
Auf jeden Fall, ja.
Von jetzt auf gleich.
Vom Power-Typ.
Ja. Das ist auch das, was ich vorhin meinte mit, hat sich der Ausdruck stark sein für dich verändert? Weil du warst vorher ein Handwerker. Du hast viel Stärke in deinem Beruf gezeigt durch körperliche Kraft. Aber was eigentlich noch dahinter steht, dass man auch mental stark sein kann oder stark sein muss. Stark sein ist so ein vielseitiger Begriff, der sich vielleicht auch in deiner Empfindung jetzt total verändert hat, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wie gesagt, mein Rückkampf, ich sage jetzt mal, ich konnte ja ein halbes Jahr nicht laufen, habe 30 Kilo abgenommen, hatte keine Kraft mehr, habe gerade mal nach einem halben Jahr geschafft, vom Bett bis zur Toilette zu kommen. Vorher war die ganze Versorgung im Bett, auch mit dem Stoma. Katastrophe eigentlich. Ja, und dann kam irgendwann so der Ehrgeiz wieder in mir hoch.
Gab es einen Wendepunkt, wo du gemerkt hast, so, jetzt muss es weitergehen, jetzt muss ich was verändern?
Ja, wo ich nach Hause gekommen bin. Ganz schwer war für mich, ich wohne ja auf dem Dorf, mit, ich weiß nicht, 450 Einwohner, jeder kennt mich. Meine Frau ist dann spazieren gegangen mit mir. Also im Rollstuhl. Jeder sieht dich.
Und sieht die Veränderung.
Ja.
Die
schwer.
Du durchgemacht hast binnen kürzester Zeit.
War echt schwer. Und jeder fragt einen dann, ach, wie geht's dir und, ne?
Und jedes Mal erzählst du die Geschichte von neuem Mal.
Dann kam natürlich auch eine Phase, wo man sagt, boah, jetzt habe ich gar keine Lust mehr rauszugehen, weil ich kann nicht mehr, ne? Auch jeder fragt dich, ne? Und irgendwann nervt's auch, ne?
Ich kann das total gut nachempfinden. Also unsere Tochter ist ja schwerst mehrfach behindert und irgendwann möchtest du diese Geschichte auch nicht immer wieder erzählen. Du durchlebst es ja auch immer wieder. Du wirst immer wieder mit den Emotionen konfrontiert und mit den Geschehnissen. Und es ist gar nicht böse gemeint. Die Menschen sind ja nur interessiert und wollen, dass es dir gut geht und wollen wissen, wie es dir geht. Aber man selber kann das dann gar nicht mehr so positiv auffassen. Das ist das, was du meinst, mit man ist dann genervt davon.
Genau.
Und irgendwann rattert man die Geschichte nur noch runter.
Richtig.
Aber das, was einem im Nachhinein auch noch mit einem passiert und dass man da vielleicht auch einfach mal gar nicht drüber reden möchte, da macht sich auch nicht jeder Gedanken drüber.
Nee.
Weil in dem Moment, für dein Gegenüber erzählst du diese Geschichte ja einmal. Dass du sie aber auf deinem Spaziergang womöglich schon 10-mal erzählt hast,
richtig.
Das weiß derjenige ja gar nicht, ne?
Nein. Nehme ich den Leuten auch nicht krumm, ne?
Nein.
Gottes Willen. Haben sich ja auch viele im Dorf Sorgen gemacht. Man hat ja auch Hilfe bekommen und.
Inwiefern haben sie euch unterstützt?
Oh, moralisch, seelisch. Sogar eine Person finanziell.
Wow, das ist nett.
Ja, beim Einkaufen. Na, weil wir mussten ja wirklich jetzt gucken, weil Bürgergeld reicht nicht zum Leben. Reicht wirklich nicht. Vor allen Dingen, wenn man selbstständig war, war sehr schwer, das überhaupt zu bekommen. Und die ganzen Behördengänge, die haben mich auch in dem ersten halben Jahr richtig fertig gemacht. Also das war, ich
Und
bin
das ist auch etwas, wo du immer sehr persönlich vorstellig sein musst und das nicht irgendwie anders regeln musst, ne? Ja, das ist sehr schwierig, ja.
Da waren ja Phasen bei, dann Bürgergeld wurde nur für ein halbes Jahr gewährt. Dann bekam ich aber genau zu dem Zeitpunkt auch die Stents gesetzt. Dann kriege ich vom Krankenhaus Bescheid, dass ich gar nicht krankenversichert bin, weil die vom Bürgergeldamt vergessen haben. Oder das lief ja nur ein halbes Jahr, dann hätte ich das wieder neu beantragen müssen. Wusste ich aber auch nicht.
Und du hast
Und dann
ganz
der
andere
ganze
Sorgen
Ärger,
in
dann
dem
bin ich
Moment.
durch Erglenz gelaufen zur AOK, wieder rüber zum Bürgergeldamt. Da war die Frau krank, dann habe ich sie zu Hause privat angerufen, ne, weil die sagte, ja, ich kümmere mich drum. Die war dann auch nett, ne, also wirklich nett und hilfsbereit, hat dann alles geregelt. Aber der ganze Stress, ne, dann bin ich da rumgelaufen, hin und her, das zu regeln, als schwer Herzkranker. Ich konnte nicht mehr, ich war fertig.
Ich wollte gerade sagen, das sind Ressourcen oder Kräfte, die du dafür aufbringen musst, die du eigentlich gar nicht hast.
Nee. Und
Das ist die Realität übrigens in Deutschland.
Das ist die Realität.
Und immer wieder diese Behördengänge, immer wieder neue Beantragungen und das jeden Tag aufs Neue.
Ja.
Zusätzlich zur Pflege, zur Krankengeschichte. Zu Therapien.
Therapien. Ja, dann sagt man ja irgendwann, auch die im Krankenhaus, die sagten dann zu mir, da könnte man also ein bisschen Pflegegrad beantragen. Ja, dann haben wir das gemacht. Na, bei der MDK, so hieß es da noch, ist ja jetzt nur MD.
Ja.
Zu mir nach Hause, Erstbegutachtung. Da könnte man also gerne so ein Topfit.
Ich dachte, du bist eine Keimschleuder.
Eine Keimschleuder.
Entschuldigung,
auf.
Wenn ich das jetzt mit Humor so aufziehe.
Nee, aber der MD ist der Meinung, mit 12,5 Punkten Pflegegrad 1 würde dann vollkommen ausreichen bei mir. Trotz meiner hochpsychisch, ja auch die Diagnose so gestellt ist, ich bin hochpsychisch krank. Durch die ganzen Sachen, die ich erlebt habe, wo ich auch in Gesprächen bin mit einer Psychotherapeutin. Was mir auch sehr geholfen hat. Und na, die
das
sehen
ist
das
auch
nicht.
Ein Thema, da wollte ich dich auch noch drauf ansprechen. Ich muss noch mal auf den medizinischen Dienst zu sprechen kommen. Die Schwierigkeit ist, dass psychische Erkrankungen wenig bis gar nicht berücksichtigt werden. Denn die haben so einen, nenne es jetzt mal Fahrplan, den die runterrattern mit ihren Fragen. Und dann geht es darum, kannst du dich selber kämmen? Kannst du dich selber anziehen? Kannst du selber zur Toilette gehen? Bist du inkontinent? Und so weiter und so fort. Und die Schwierigkeit ist auch, jetzt in unserem Fall, bei Kindern, die können das als Baby alle nicht.
Nee.
Und das wird nicht berücksichtigt. Es ist ganz schwierig mit der Bepunktung. Und gerade in deinem Fall, viele Dinge kannst du ja noch selber, Gott sei Dank. Aber dadurch fällt die Bepunktung geringer aus. Was ganz viel auch mit in die Punkte einfällt, ist die Ernährungssituation und so. Aber was damit alles noch verbunden steht, ich meine, du hast einen Teil deines Organs verloren. Es ist dir entnommen worden.
Naja.
Du hast einen künstlichen Darmausgang. Du musst ganz, also denn kannst ja auch deinen Alltag gar nicht mehr so bestreiten, wie er vorher war. Du musst ganz viel auf Hygiene achten. Du kannst dich nicht mehr so bewegen wie vorher. Die Herzerkrankung noch mit dazu. Also da ist, hängt ja so viel dran. Was aber, glaube ich, ich bin natürlich nicht vom medizinischen Dienst und habe da auch nicht so viel Ahnung von. Ich habe nur schon ein paar Gutachten hinter mir. Was echt schwierig zu bepunkten ist und gerade diese psychische Geschichte fällt, glaube ich, gar nicht mit rein.
Sollte aber. Müssen
Sollte.
die auch ein, müssen die auch berücksichtigen. Der MD kommt jetzt in ein paar Tagen zu mir wieder, weil ich habe einen Verschlimmerungsantrag gestellt jetzt.
Ja.
Weil ich gebe ja nicht auf.
Sehr gut.
Man muss kämpfen. Und wir haben uns jetzt alle Punkte mal genau angeguckt, haben mir auch ein Buch bestellt von jemandem, der auch so Podcast macht und Mut macht, dran zu bleiben. Habe ich mir komplett dreimal durchgelesen.
Oh, das
habe ich
ist
auch
super.
viel durchgelernt und was die alles gar nicht berücksichtigt haben bei mir. Ich habe ja zum Beispiel auch einen krassen Bauchdeckenriss. Also der reißt jeden Tag immer weiter, wird aber auch nicht operiert, weil ich ja eine Keimschleuder bin. War ich ja jetzt auch schon in drei Krankenhäusern. Ich darf ja nichts heben. Ich darf maximal 5 Kilo anheben. Maximal. Einkaufen fällt natürlich unheimlich schwer. Ich kann mir ja noch nicht mal Wasser kaufen.
Ja.
Wiegt schon 6, 7 Kilo.
Ja.
Ich kann mir ein Brötchen kaufen, sage ich zu dem guten Mann, der mich begutachtet hat. Ich sag mir aber auch nicht. Ich sag, und dann die Psyche. Ich sage, ich habe gar keine Lust mehr rauszugehen. Ne? Was ich eben schon gesagt habe, na, dann trifft man die Leute, die Leute. Ist eine hohe Belastung für mich auch und die berücksichtigen halt viele, viele Aspekte nicht. Ich kann zum Beispiel mich nicht alleine duschen. Ich muss morgens, weil ich ja, ich sag's nochmal so blöd, eine Keimschleuder bin, ich gehe jeden Morgen duschen, weil ich muss den Beutel bestimmt 10-mal am Tag leeren. Der läuft ja immer voll, da muss man den leeren, dann spritzt auch schon mal, man kleckert sich schon mal voll, je nachdem, wo man ist oder was man gerade macht. Dann die Ernährung ist ja auch unheimlich schwierig. Man soll ja, was ich auch im Krankenhaus bemängelt habe, man soll 6 bis 7 Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen, kleine. Nicht frühstücken, Mittag, Abendbrot. Geht mit dem Stomach, geht das nicht. Ist nicht gut. Also mir bekommt's dann nicht. Also das schafft mein
Magen-Darm-Trakt.
Ja, ich schaff das nicht. Und ja, auch bei der Duschen, ich brauche halt Hilfe. Ne? Ich habe auch, ich meine, ich konnte noch arbeiten, aber ich habe immer sehr starke Schmerzmittel nehmen müssen, um überhaupt noch arbeiten zu können, was sie jetzt im Krankenhaus auch die Diagnose gestellt haben, ob ich überhaupt noch laufen könnte wegen meinem Rücken. Wo ich jetzt auch eine Diagnose habe, dass der stark deformiert ist und komplett kaputt ist.
Durch das viele Laufen oder durch deine Arbeit als Maurer?
Durch meine Arbeit. Aber ich habe auch schon mit 18...
Ich meinte durch das viele Liegen, nicht durch das viele Laufen.
Ja, durch das Liegen ist natürlich die Muskulatur, weil ich auch 30 Kilo abgenommen habe, ist die ganze Muskulatur auch weg, die meinen Rücken auch gestützt hat, ne? Wo ich noch arbeiten war, obwohl ich da auch schon unheimliche Schwierigkeiten hatte.
Ja, glaube ich.
Aber mit Schmerzmittel geht so einiges. Aber ist ja keine Lösung. Ne? Und die im Krankenhaus selbst sagte die Ärztin, wo die das Röntgenbild gesehen hat, können sie überhaupt laufen? Ist ja manchmal nicht. Ne? Sagt sie, die war ganz erstaunt, dass ich überhaupt laufen kann. Ist das so schlimm? Ja, Herr Kippmann.
Oh Mann.
Und ich habe damals schon mit 18 T5 bekommen auf dem Rücken. Ne? Also.
Ja, das ist natürlich auch gerade im handwerklichen Bereich ist das ein Dauerthema.
Auf jeden Fall. Also wenn es mit 67 auf dem
Bau. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen gar nicht anfangen, über die Rente zu sprechen.
Ich kenne viele Arbeitskollegen, die mich auch besucht haben. Eine Güte. Ach. Die haben es echt schwer, die jetzt so alt sind. Ne?
Ja, das glaube ich. Kommen wir nochmal auf deine psychische Gesundheit zurück. Ja. Wann hast du gemerkt, dass die seelische Belastung genauso ernst ist wie deine körperliche Belastung?
Na so, Juli rum. Da habe ich gemerkt, da waren noch mal ein paar Tage in Holland ein bisschen Camping machen. Und da waren auch viele Freunde von mir da, war ich schön, aber hab dann so meine ganzen Einschränkungen gemerkt und wie schwer mir doch alles fällt und da bin ich dann in ein tiefes Loch gefallen.
Ist es schwierig für dich, um Hilfe zu bitten? Ich meine, dass du bist natürlich auch in einem Alter, wo man das eigentlich noch nicht müsste. Du weißt, wie ich das meine, ne?
Ja, es ist sehr, sehr schwer für mich. Zu fragen tue ich gar nicht. Entweder macht man es freiwillig, wie zum Beispiel meine Frau oder meine Söhne, beide. Ohne die hätte ich das gar nicht geschafft.
Gott sei Dank hast du die beiden an deiner Seite.
Ja, aber dann ist immer so ein Auf und Ab. Dann denke ich, du darfst nicht aufgeben, du musst weitermachen, du musst gucken, ne? Dann habe ich versucht, wieder irgendwie so ins Leben zurückzukommen. Hat natürlich auch so tolle Gedanken gehabt, was kannst du jetzt machen? Man steht ja auch am Existenzminimum irgendwann.
Ja.
Und ja, ich habe es versucht, aber es geht nicht. Ich habe es nicht mehr. Ne, und das ist sehr, sehr schwer für mich. Und ja, klar, die schimpfen dann zu Hause mit mir. Dann hebe ich doch mal was an, merke, ob er wieder zwickt und doch dann Schmerzen kriege. Und der Prolaps kommt dann noch weiter raus. Ne? Und dann schimpfen die natürlich mit mir, Papa, jetzt lass es doch oder so. Ne, aber man will, aber man merkt dann doch irgendwann, man kann nicht. Aber ich mache natürlich
immer gemacht hast.
Richtig. Das ist unheimlich schwer. Ja.
Du hast es immer gemacht und warst immer für alle da und hast die schwierigen Aufgaben übernommen. Und jetzt fühlst du dich womöglich ungebraucht.
Ja.
Das kann ich so nachempfinden. Und das tut mir so leid. Was gibt dir denn Hoffnung, weiterzumachen? Du hast dich mit Sicherheit ja auch durch deine Erkrankung verändert und vielleicht ja auch neue Seiten an dir entdeckt. Hast du ein neues Hobby gefunden? Jetzt habe ich viele Fragen gestellt.
Hobby. Oh, ja, Hobby eigentlich nicht. Gut, ich lese jetzt viel mehr, mache mich schlau, so andere Sachen halt und Hobby kann ich eigentlich nicht sagen. Ich habe 2 Katzen. Mit denen verbringe ich viel Zeit, wenn die anderen arbeiten sind. Habe ich letztens noch, war ich im Geschäft, also meine Frau, die hat eingekauft und ich laufe dann immer so ein bisschen rum und gucken. Da war eine Frau mit ihrem kleinen Mädchen, ich schätze mal so 8, 9, die waren so beim Katzenfutter am Gucken und Mama, ich brauche Leckerlis und und dann habe ich dem Mädchen dann erzählt, ich sage, meine Katze, ich sage, ich bin wohl auf sehr viel zu Hause, ich sage, die macht Sitz und Platz. Und dann guckt die Frau mich nur so an, so, ja, sie können ja viel erzählen. Ne?
Deine
so,
Katze ist ein Hund.
Und ich sage, das kann ich Ihnen auf Video zeigen. Ich habe es wirklich aufgenommen auf Video, schon mehrfach. Ne? Die macht wirklich Sitz, Platz nach Handzeichen. Dann mache ich hier Leckerchen und dann läuft die halt holen. Ne, bringt es natürlich nicht zurück, frisst die natürlich. Das ist so, ich beschäftige mich viel mit den Katzen, also ne, mit
Ja,
beiden
Ingo, du
und
wirst jetzt Katzendompteur.
ja, genau.
Siehst du, man muss
Aber
sich
ich glaube,
einfach
da ist
nur eine
keine
neue
große
Be
Zukunft. Aber es ist
Du.
schön. Das tut mir sehr gut mit den Katzen auch. Die liegen bei mir dann
Mittlerweile
auf
geht
dem
doch ganz viel
Schoß.
über Social Media und so. Und Katzenvideos gehen
Ja,
immer.
die gehen, ja, komischerweise, die haben viele Klicks. Ja, das stimmt.
Vielleicht solltest du einen Kanal aufmachen und
Ja,
dann
aber
hast
da
du
wird
eine
ja
Beschäftigung.
auf jeden Fall. Oh, die beschäftigen mich schon den ganzen Tag.
Ja, das
Also
glaube
schön mit
ich.
denen.
Das freut mich. Wenn du deinem früheren Ich begegnen könntest, was würdest du ihm sagen?
Boah, da ist eine schwierige Frage. Da habe ich die Tage noch mit meinem Sohn drüber gesprochen. Da haben wir einen Kaffee zusammen getrunken. Ich habe lange drüber nachgedacht. Ich würde alles nochmal so machen, wie ich es gemacht habe. Komischerweise. Ich könnte natürlich gesünder leben und, aber ich habe ein tolles Leben gehabt. Oder habe es immer noch.
Gott sei Dank.
Ich habe viel erlebt. Ich könnte tagelang erzählen, was ich alles erlebt habe. Ich habe ein schönes Leben gehabt. Also habe auch viel, viel Dummheiten gemacht. Und aber ich will es trotzdem alle wieder machen, weil ich sonst wäre halt nicht mein Leben.
Siehst du, das macht dein Leben lebenswert. Und ich finde es so schön, dass du sagst, ich hätte in meinem Leben gar nichts verändert. Ich würde es genauso wieder machen.
Ich habe eine tolle Frau, zwei tolle Kinder.
Was will man mehr? Und du wirst gebraucht und du wirst geliebt. Und du wirst vermisst, wenn du nicht da bist.
Auf jeden Fall. Will ich doch hoffen.
Also, ich fasse mal zusammen. Also, du hast eine unfassbare Geschichte mit ganz vielen Krisen und Auf und Abs hinter dir. Du musstest ganz oft Stärke beweisen,
Auf
sowohl
jeden Fall.
körperlich dich zurück ins Leben kämpfen, als auch mental. Du bist an dir gewachsen oder tust es noch und hast jetzt Zeit, dich mit deinen Katzen zu beschäftigen. Hast eine tolle Familie, die dich unterstützt und ich hoffe, dass du weiterhin immer von dir sagen kannst, ich würde jeden Tag genauso leben, weil das ist mein Leben und das macht mein Leben lebenswert.
Auf jeden Fall.
Schön, dass du heute so offen über deine Geschichte mit mir gesprochen hast.
Hat mir auch gut getan.
Das freut mich.
Ja.
Manchmal muss man es mal rauslassen.
Ja, reden hilft auf jeden Fall. Wenn man alles in sich reinfrisst, ist nicht gut. Wenn man dann aber Menschen hat, die einem zuhören, wie meine Frau und meine Kinder, Freunde, ganz wichtig.
Ganz viel Unterstützung im Background.
Ja.
Ich drücke dir die Daumen, dass deine Krankheitsgeschichte sich nicht verschlechtert, dass dir irgendwann geholfen werden kann,
Ich bin
trotz
auch
dessen,
dran.
dass du als Keimschleuder bezeichnet wirst. Das ist ja wirklich unfassbar.
Ja, fand ich auch. Naja, ich habe ja jetzt noch ein paar Termine vor mir. Ich gebe nicht auf. Ich versuche jetzt noch in Köln in der Klinik, weil die sind spezialisiert auf auch Stoma. Da ist der Professor, ich habe den Namen jetzt vergessen.
Ist
Da will
egal.
ich jetzt noch versuchen und halt mit dem Defi,
Dass der wieder eingesetzt werden kann.
weil diesen mobilen, der ist nur bis zum 22. Dezember jetzt genehmigt. Jetzt muss ich noch, hier nachfahre ich jetzt zum Kardiologen, zu meinem Dr. Schley, sehr netter Mann, sehr nett. Also so einen Arzt habe ich noch nie kennengelernt. Dass der mir dann weiter auch ein Rezept ausstellt dafür, ne? Sonst bin ich ohne Schutz da zu Hause. Und
Über
da ist jetzt
Weihnachten.
auch schon wieder so Panik, weil er sich jetzt nähert, dem Datum.
Würdest du dann ein neues Gerät bekommen oder kannst du das, was du jetzt hast, dann einfach weiter nutzen?
das kann ich weiter nutzen, wenn ich es weiter verordnet bekomme. Ja.
Aber davon gehe ich doch aus, oder?
Ich würde es hoffen.
Ich drück dir
Doch,
ganz fest die Daumen.
der Dr. Schleier macht das schon. Also, das ist wirklich einer, der ist super. Ich habe die Privatnummer von dem. Ich kann ihm abends per WhatsApp schreiben. Der antwortet mir auch sofort. Also nicht
Wow.
sofort, aber nach ein paar Stunden. Schreibt mir lange Texte zurück. Macht mir auch Mut. Also wirklich, das ist ein Arzt. Der ist ganz toll. Der
Das
auch
freut
mal
mich.
zuhört und mich ernst nimmt.
Hinter die Fassade schaut.
Auch als Mensch so. Richtig, richtig toll. Ja.
Das freut mich, dass du so jemanden gefunden hast, der
Ja.
vielleicht auch außenstehend ist und nicht direkt im familiären Umfeld ist.
Richtig. Ne? Nee, also wirklich ein guter Kardiologe. Kann ich nur empfehlen. Bisschen Schleichwerbung machen.
Lieber
Ja.
Ingo, wir drücken dir die Daumen für deinen weiteren Weg.
Vielen, vielen Dank.
Alles, alles Gute.
Vielen Dank. War sehr nett, das Gespräch. Hat mir sehr gut gefallen.
Danke,
Und
sehr
ich will
gerne.
hoffen, dass ich anderen Leuten ein bisschen Mut machen kann, nicht aufgeben, dranbleiben, auch wenn es der vierte Widerspruch ist und immer dranbleiben, nicht aufgeben.
Sehr gut. Und den Lebensmut
Ja.
wiederfinden und weitermachen.
Ja, auf jeden Fall. Den verliere ich nicht.
So soll es sein. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Hört gerne auch in andere Folgen rein, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Schreibt uns auf Instagram unter letstalk.podcast oder eine E-Mail unter letstalk@lettermann.de. Tschüss!